Willkommen bei Kino Korea, dem Podcast über südkoreanische Death Games. Heute sind wir versammelt, um ein letztes Spiel zu spielen. Wir sprechen über das Finale von Squid Game. Ich begrüße Spielerin 120, Alisa Stefanis, und Spieler 456, der bereits letzte Podcast-Folge gewonnen hat, Alexander Schwiewager. Ich bin der Frontman, Stefan. Hallo ihr beiden.
Hallo, was für eine geile Einleitung.
Ja, ich habe mir größte Mühe gegeben.
Hallo Stefan, hallo Alicia, ich bin bereit für das große Finale. Endlich ist es vorbei.
Also, ich würde auch sagen, endlich ist es vorbei. Ich bin ein bisschen Squid Game überdrüssig. Ich habe mich jetzt sehr, sehr lange damit beschäftigt, genau wie wir alle wahrscheinlich ein Stück weit. Aber wenn ihr das auch denkt, hey, warum jetzt noch eine Podcast-Folge dazu, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn am Ende der Folge gibt es noch eine Überraschung für euch alle, für euch beide und auch für die ZuhörerInnen. Für mich nicht, ich habe sie ja vorbereitet. Aber heute sprechen wir über die dritte Staffel. Das Gute ist, dass wir eigentlich gar nicht viel jetzt mehr vorbereiten müssen. Wir müssen nicht mehr die Figuren erklären. Das haben wir ja alles schon in den vorherigen zig Folgen gemacht. Wie viele Folgen habe ich jetzt über Squid Game aufgenommen? Ich glaube 3 insgesamt. 2 davon mit Alicia, 1 davon mit Alex. Und genau, also wenn ihr erfahren wollt über die Hintergründe der SpielerInnen und so weiter, hört einfach in unsere letzten Folgen rein. Vor allem in der letzten Recap-Folge haben Alex und ich ja einiges aufgeklärt, haben da sehr viel Zeit investiert, nochmal die SpielerInnen und die Spieler auch zu erklären. Deswegen können wir uns heute voll und ganz auf die letzten 6 Folgen konzentrieren, die ja vor knapp, aus unserer Sicht, vor knapp einer Woche gestartet sind. Das heißt, wir haben sie jetzt durchgesehen und besprechen einfach mal, wie uns das gefallen hat. Zu euch beiden muss ich, glaube ich, auch nicht mehr so viel sagen. Ihr habt euch ja auch schon in den letzten Folgen öfter mal vorgestellt. Alex ist ein Podcast-Kollege vom Spore Radio. Alex ist hier auch sehr häufig zu hören. Alicia, du bist ja auch schon ein paar Mal zu hören gewesen, was die Korea-Reisen angeht und eben Squid Game. Und du bist, K-Influencerin, könnte man sagen. Du machst vor allem Content auf Instagram und YouTube.
Genau.
Also klickt da mal rein. Ich werde es auch natürlich alles in den Shownotes verlinken. Das kennt ihr ja schon. Squid Game, eine ziemlich große Erfolgsgeschichte. Auch die dritte Staffel hatte nach den ersten 3 Tagen schon 60 Millionen Views und war in 93 Ländern auf Netflix auf Platz 1. Und die Erfolgsgeschichte hat 2009 begonnen. Hwang Dong-hyuk war arbeitslos und pleite. Vielleicht kennt ihr die Geschichte ja auch schon, aber ich werde sie nochmal runterbrechen, weil ich sie eben noch irgendwie schön finde, wie das zum Squid Game eigentlich kam. Er musste seinen Laptop verkaufen für ungefähr $700. Er hat aber viel Battle Royale-Mangas gelesen, die damals populär waren, so die Death Games. Und ja, hat dann eben sich ein Skript ausgedacht, das Skript, was dann später zu Squid Game werden sollte. Aber viele Studios haben es über die nächsten 8 Jahre von 2010 bis 2018 abgelehnt. Zu gewalttätig, zu unrealistisch, zu kompliziert vielleicht für das Serienpublikum. Und dann hat Netflix 2018 eine Asien-Division eröffnet. Also Netflix, das Büro in Asien hat quasi aufgemacht und dann haben die eben eigenen Content gesucht und dann auch produziert. Und da hat eine Producerin an Hwang Dong-hyuk geglaubt und hat ihm knapp $22 Millionen gegeben und künstlerische Freiheit, was ich für sehr wichtig halte, um dieses Projekt zu verwirklichen. Die Produktion beginnt also 2020 und wir wissen es alle, ich weiß noch genau den Tag, als ich Squid Game angefangen habe, nämlich es kam ja ohne viel Werbung, wurde es einfach in uns reingespült in den Algorithmus und ich habe das dann erstmal geguckt, ne? Klar, ich kannte den Hauptdarsteller, ich kannte koreanische Produktion, hat mich interessiert und habe einfach mal angefangen mit der ersten Folge und da bin ich dran geblieben, habe es gebinged bis zum Ende, also September 21, ich weiß noch genau, wo ich mich da befand, in welcher Wohnung und ich habe das dann einfach weggeguckt und einen Monat später, 28 Days Later, war es auf Nummer 1 in 94 Ländern und wurde dann zum Most Watched Netflix Series Ever. Und jetzt geht die Serie zu Ende mit Staffel 3.
We've come a long way.
Erstmal die Frage an euch. Könnt ihr das denn noch sehen? Geht es euch da wie mir oder habt ihr immer noch Bock auf das Franchise? Alicia, wie sieht es bei dir aus?
Also ich sag ganz ehrlich, ich werde vermutlich in die US-Version reingucken, sobald die rauskommt und in dieses ganze Squid Game-Universum, was ja so ein bisschen angeteased wurde, einfach weil mich diese Serie von Anfang an so begeistert hat und dass ich glaube, die wird einfach immer so einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Aber für mich ist mit Staffel 3 das Original abgeschlossen. Also, ja.
Ja, jetzt nach Staffel 3 würde ich sagen, mit Staffel 1 war eigentlich das Original schon abgeschlossen. Ich habe ja schon über die zweite Staffel auch viel geschwärmt in unserem Recap und ich fand sie auch echt gut. Aber fairerweise muss man ja schon sagen, das war angelegt als eine Staffel, Staffel 2.5 vielleicht. Das hat es dann doch ein bisschen runtergezogen für mich. Spoiler Alert 5 zu meiner Meinung der dritten Staffel. Insofern bin ich jetzt, ja, ich kann es jetzt, nee, ich kann es nicht mehr sehen. Aber es ist ja auch okay, weil es ja jetzt vorbei erstmal.
Ja.
Das ist dann schon okay. Und ich weiß jetzt nicht, was man jetzt ansonsten irgendwie an Content sich dann jetzt noch geben sollte. Jetzt ist es erstmal durch und zum Thema US-Remake, Reboot, Spin-off. Ich meine, ist jetzt im Moment ja auch schon eher noch ein bisschen Gerüchteküche sozusagen. Also, wann kommt es raus? Wer macht das und so weiter? Wer weiß es? Und wenn das jetzt rauskommt in 2, 3 Jahren, dann kann ich mir durch. Also, nicht, dass ich jetzt Hype drauf wäre, weil ich weiß jetzt nicht, wie gut das werden kann, aber dann ist genug Zeit vergangen und dann hätte ich, glaube ich, schon auch wieder Lust, zumindest mal Neugier, mir das dann auch mal anzuschauen. Aber jetzt reicht's erstmal.
Yes. Ja, Lisa hat ja schon ein bisschen was vorweggenommen. Jetzt mit der US-Ableger-Staffel. Es gibt ja auch viele Gerüchte, auch viel Interesse, jetzt was noch die Backstory vom Frontman angeht. Aber ich habe nochmal nachgeguckt, gerade jetzt frisch vor der Aufnahme. Tatsächlich sind es ja Gerüchte. Man findet nichts auch von der offiziellen Netflix-Seite. Und dieses David Fincher-Gerücht, auch mit Leonardo DiCaprio als Frontman oder was weiß ich, die sind ja schon alle ein bisschen älter. Auch die sind schon im Oktober 2024 rausgekommen. Und Hwang Dong-yeok, also der Initiator, der Regisseur von Squid Game, der das geschrieben hat, der weiß auch noch nichts darüber. Das heißt, vielleicht will er auch nichts sagen, aber es ist auf jeden Fall noch ein bisschen vage. Wobei ich es mir auch eigentlich nicht vorstellen kann, dass nichts mehr kommt, weil ich meine, wir sind ja im Franchise-Zeitalter. Netflix hat, glaube ich, gar nicht so viele große Franchises am Start. Er hat überhaupt ein Franchise am Start und deswegen wäre das wahrscheinlich einfach so das Ding, was Netflix einfach machen müsste. Ich meine, wir hatten ja jetzt auch
Naja.
schon diese Squid Game US-Version, ne?
Also ich würde sagen, Stranger Things ist eine große Marke, aber ich würde schon sagen, also Squid Game, das Brand ist halt so stark. Natürlich wäre es idiotisch, da nichts mehr zu machen. Das war ja auch der Grund, warum wir überhaupt noch weitere Staffeln bekommen haben. Und also, weil die Marke ist einfach so ikonisch geworden. Die ganze Bildsprache, die Logos, die Kostüme, die Musik. Das kannst du ja auch überall drauf pappen, irgendwie auf alles mögliche Merchandise oder irgendwelche Plugins oder Kooperationen. Da sehe ich nicht, dass das jetzt liegen gelassen wird, nur weil die Geschichte jetzt erstmal abgeschlossen ist. Wie sehr sie überhaupt ursprünglich abgeschlossen ist im Sinne des Erfinders sozusagen, da kann man sich ja eh drüber streiten. Und alles andere ist erstmal dann nur eine Frage, will man die Marke weiterführen oder nicht. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das liegen gelassen wird, überhaupt nicht.
Die haben das halt super schlau ge gemacht, dass diese Marke so erlebbar wird, überall auf der Welt, durch den Merch, durch die Events, die veranstaltet wurden, durch den Social Media Content und so weiter. Und es ist natürlich auch super schlau gelöst, dass sie am Ende diese Andeutung gemacht haben, dass die Spiele jetzt auch also in anderen Teilen der Welt stattfinden. So bleibt es natürlich offen. Also sie haben natürlich die Möglichkeit, das jetzt weiterzuführen. Ich persönlich fände es schon interessant. Ich finde, also nicht wegen diesem Gewaltaspekt, sondern weil ich das auch super interessant finde, zu sehen, wie Spiele in anderen Ländern, wie sie das umsetzen. Praktisch, also diese Kinderspiele als Todesspiele inszenieren. Und das würde mich super doll interessieren, wie Spiele in anderen Ländern funktionieren würden. Also, ich meine, jeder hat sich auch schon mal so Gedanken gemacht, welche Spiele zum Beispiel in den deutschen Squid Games dran gekommen wären oder so, oder ich zum Beispiel auch in den griechischen oder so. Deswegen, das fände ich schon ziemlich cool.
Stimmt, das ist ein Aspekt, den hat man jetzt in der ganzen Debatte öfter mal vergessen eigentlich, dass es ja damals angefangen hat mit Kinderspielen und das ja dann auch durch diesen Song, den ich gerade noch vor der Aufnahme gesummt habe, Nugo Chemnika, dass
Genau.
es ja immer diesen etwas kindischen und bunten Charakter hat. Aber naja, wir preschen voraus.
Ja, aber vor allem würde bei Squid Game Germany, wenn die dann Fangen spielen, heißt es dann Hola, Haus, Cola? Das ist ja die eigentliche Frage. Wie nennt man die
Ja.
Safe Zone?
Also, wir preschen voraus. Und ja, ihr habt es schon mitbekommen. Ich meine, wahrscheinlich habt ihr das Ende eh schon auch gesehen. Ihr werdet ja auf den Social Media Kanälen eh gespoilert. Wir werden heute auch spoilern natürlich. Also wir werden jetzt direkt anfangen, über alles zu sprechen, auf das wir Lust haben. Wir fassen aber, wie es sich bei Kino Korea gehört, erstmal kurz zusammen, worum es eigentlich geht. Wo fangen wir an? Das darfst du übernehmen, Alicia. Kannst gerne ein bisschen was erzählen. Was können wir in der dritten Staffel erwarten? Also die fängt ja an mit einem Sarg, der reingetragen wird und die Überlebende nach dem Aufstand ist der einzige Überlebende ist im Wesentlichen Ki-hun, wobei noch der andere, der Familienvater ja auch entkommen ist. Aber jetzt habe ich schon selber ein bisschen was verraten. Alicia, worum geht es in der dritten Staffel von Squid Game eigentlich?
Oh mein Gott, du wirfst mich total ins kalte Wasser. Genau, also wir wurden ja damit zurückgelassen, dass sich einige der Spieler zusammengeschlossen haben, um einen Aufstand anzuzetteln. Und die sind auch relativ weit gekommen, aber dann hat sich ja in den letzten 2-3 Minuten rausgestellt, dass der Frontman halt, ja, dass der Spieler eigentlich der Frontman ist und der die anderen so ein bisschen hintergangen hat. Also ein bisschen ist gut. Und ja, eigentlich, ich überlege gerade, von allen, die da vorgedroschen sind, ist wirklich nur Gi-Hun zurückgekommen, ne?
Genau.
Genau.
Naja, und wie hieß er noch? Deho.
Naja, okay, der ist ja vorher ja schon ein bisschen...
Aber, ja.
Genau. Ah, stimmt, genau, der hat auch überlebt, genau.
Ja, aber der ist ja vorher schon zurückgeblieben, weil der sich dann nicht mehr zurückgetraut hat, um die Waffen zu bringen.
Das ist richtig.
Genau. Gi-Hun ist die ersten 2-3 Folgen von der dritten Staffel dann ziemlich, wie kann man es beschreiben, passiv. Also, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
Ja.
Also, das war auf jeden Fall ein Trauma, was er davon getragen hat, was man auch verstehen kann. Ich meine, sein Freund wurde auch direkt vor seinen Augen abgeknallt. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Was war denn das erste Spiel, was dann gekommen ist?
Genau, also Jiangbei wurde erschossen und das ist ein Trauma und deswegen möchte sich Gi-Hun jetzt dann mehr oder weniger an Deho rächen. Er ist sehr apathisch und dann sind wir im Wesentlichen schon bei den Spielen und über das erste Spiel war Fangen. Also nee, wie heißt es da?
Verstecken Tagging, eigentlich. Hide and Seek.
Tagging, genau. Also Knife, ah, ja. Key and Knife wird das, heißt die Folge, glaube ich, irgendwie. Und dann geht es eben los. Ki-Huns Mission ist, sich zu rächen. Und die wandelt sich dann ein bisschen im Verlauf der Staffel eigentlich dazu, dass er dann das, ja, jetzt haben wir es eben, den ersten großen Spoiler, das Baby, das CGI-Baby beschützen muss. von Spielerin 222. Und ja, wie das dann ausgeht, darüber werden wir ja gleich sprechen. Im Grunde ist die Staffel, finde ich, schnell zusammengefasst. Das habe ich dir ein bisschen das Wort genommen, Alicia.
Mach ruhig.
Ja, nicht genau, den zentralen parallelen Handlungsstrang vergessen, nämlich, dass Jun-Ho die Insel sucht auf seinem Boot.
Stimmt.
Jun-Ho sucht die Insel. Das kann man ja schnell mal vergessen. Ja. Genau. Und der dritte Handlungsstrang, den ich, muss ich sagen, das ist jetzt schon ein bisschen, ja, mein kleines kurzes Fazit ist, dass ich eigentlich den Handlungszweig, danke.
Bitte.
Mit Noel am besten fand, also mit der nordkoreanischen Soldatin, die da quasi gegen ihr Gegenüber, der ist eben auch aus Nordkorea, gegen die muss sie ja so ein bisschen ankämpfen, weil sie hat sich eben zur Mission gemacht, weil sie ja auch dann später vermeintlich herausfindet, dass ihre Tochter oder ihr Sohn, weiß ich gar nicht,
Tochter.
Kind auf jeden Fall, Tochter, dass die verstorben ist in Nordkorea und auf jeden Fall hat sie ein sehr starkes Bedürfnis, eine Familie zu retten. Und das drückt sich eben dadurch aus, dass sie eben den Spieler entkommen lässt und sich dann eben quasi eben dafür sorgen möchte, dass er auch aus den Dateien, aus den Akten des Squid Games verschwindet. Das ist im Wesentlichen ihre Mission. Die finde ich eigentlich am besten. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Das war spannend gemacht einfach. Generell muss ich sagen, dass sich die Kampfszenen in Squid Game, in allen Squid Games eigentlich, aber jetzt vor allem auch in der dritten Staffel, ziemlich gut choreografiert fand. Also ich fand das irgendwie, es hat Spaß gemacht, dazu zu sehen. Action ist jetzt nicht das Problem gewesen an der dritten Staffel. Dann frage ich einfach mal in die Runde, wie hat es euch denn gefallen? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte, vielleicht Spielerin 120, Alicia.
Das Spiel, also jetzt das Spiel spezifisch oder generell?
Staffel generell, du kannst ja mal, fang an, wie du möchtest. Also ich meine, du kannst entweder von Spielen her denken oder generell. Wie würdest du die Frage, wie hat dir die dritte Staffel denn gefallen, anfangen?
Ja, ich glaube, das hängt ziemlich zusammen bei mir. Wie gesagt, ich bin halt ein richtig großer Fan davon, wie die Spiele inszeniert wurden. Das war für mich halt wirklich der spannendste Teil an der ganzen Serie. Deswegen, mir haben die Spiele extrem gut gefallen. Ich finde, auch in Staffel 3, also man muss dazu sagen, eigentlich ist es ja Staffel 2 und 3 zusammengefasst. Also eigentlich war ja nur eine weiterführende Staffel geplant. Und es wurde dann aus Marketinggründen irgendwie gesplittet, damit man das noch größer ausbauen kann und so weiter. Ich habe kurz vor Erscheinen der dritten Staffel die zweite nochmal geguckt und deswegen ging das für mich eigentlich perfekt über und so hat es für mich auch besser funktioniert als wahrscheinlich für alle Leute, die sich aufgeregt haben, dass der Cliffhanger zu groß war. Ich finde, die Spiele in Staffel 2 und 3 waren mega cool. Ich finde, dieses Versteckspiel war, glaube ich, das unfairste bisher, weil, ja, ich weiß nicht, ob wir direkt mit dem Spiel irgendwie anfangen wollen, aber die Blauen hatten ja eigentlich gar keinen Vorteil, weil spätestens als der erste Blaue gestorben ist, hatten die Roten den Schlüssel von denen. Also, vielleicht sollte man das Spiel vorher erklären. Also, die Spieler wurden in zwei Teams eingeteilt, in Rot und Blau. Die Roten haben als kleine Hilfe ein Messer bekommen und sollten die Blauen jagen. Die haben wiederum einen Schlüssel bekommen und konnten sich in so Räumen verstecken. Ja, aber wie gesagt, die Roten sind da halt dann relativ schnell dann auch reingekommen und dann war es halt auch nicht so schwer, die Blauen alle abzustechen. Aber trotzdem fand ich das Spiel zum Beispiel extrem gut dargestellt, auch mit dieser Sterndecke und so. Das hatte irgendwie sowas von so einem Labyrinth und so einem Escape Room. Mochte ich sehr. Wie ist bei dir, Alex?
Allgemein lasse ich mal die Meinung jetzt nochmal stecken, weil jetzt sind wir jetzt bei dem Spiel, da würde ich schon auch gerne einsteigen, ja. Also grundsätzlich stimmt dir zu, die Spiele insgesamt in Staffel 2 und 3, also vor allem in Staffel 2 fand ich die Spiele eigentlich alle super gut. Und für mich war immer so ein wichtiger Aspekt, das hatte ich in der letzten Recap-Folge auch gesagt, ist jetzt nicht nur das Gimmick der Spiele und die Spannung in der Darstellung, sondern dass die Spiele ja auch immer, dass es immer eigentlich gut gelungen ist, durch die Spiele auch etwas zu erzählen über die Charaktere. Und dieser Aspekt ist für mich ein bisschen abgeschwächt in der dritten Staffel. Aber mal abgesehen davon, ob man jetzt das letzte Squid Game in the Sky oder wie das hieß, noch als Spiel bezeichnen kann, da kann man ja noch drüber streiten. Ansonsten würde ich sagen, dass das Fangen-Verstecken-Spiel dann doch auch mein Lieblingsspiel ist, obwohl ich es am Anfang nicht so gut fand, weil ich die Darstellung etwas unübersichtlich fand, eben dadurch, dass es ein Labyrinth ist und an vielen Schauplätzen gleichzeitig spielt. Dadurch war das Spiel selbst nicht mehr so ein fokussiertes Erlebnis, Ereignis, sondern Chaos, was natürlich im Sinne des Spiels passt, aber zum Zuschauen ein bisschen anstrengend war. Aber weil du das jetzt gerade unfair genannt hattest, das finde ich schon interessant, weil in dem Spiel steckt für mich dann schon auch wieder so ein Kommentar auch wieder drin auf die zentrale Aussage von Squid Game. Da müssen wir jetzt auch nicht groß drüber reden, aber so Kapitalismuskritik und so weiter, soziale Verhältnisse und Ungerechtigkeiten kritisieren, bildet sich da ja auch wieder so ein bisschen ab, weil eigentlich ist es ja gar nicht so unfair. Es wäre ein leichtes, wenn die Blauen nicht der Erzählung glauben, versteckt euch, verteilt euch, lasst euch nicht finden, sondern beispielsweise zusammenhalten würden, könnte man ja eine Tür öffnen, einen Raum betreten und wenn sich 5 Leute vor die Tür setzen, kommt kein Roter mehr rein. Also, wo Zusammenarbeit erstmal eigentlich ganz zentral wäre für das Überleben, aber natürlich, Squid Game ist manipulativ und hat einem jetzt bisher auch nicht beigebracht, dass man zusammenarbeiten soll, sondern die Leute arbeiten ja gegeneinander. Aber das wäre an der Stelle halt eigentlich das Gebot gewesen. Ist natürlich nicht passiert, es ist direkt in Chaos aufgegangen. Jeder für sich sozusagen, jeder sich selbst der Nächste.
Ja, fast jede Gruppe halt, ne? Also es gibt ja die Schamanengruppe, die zusammenhält, zunächst, ne, erstmal. Und dann gibt es eben die Gruppe um, ja, 120, 222 und die alte Frau, die Nummer weiß ich gerade nicht. Ja. Genau. Also, da funktioniert es ja auch eigentlich ganz gut. Wobei man eigentlich sogar sagen muss, dass wir sogar nur eine Person haben, die sich eben körperlich auch wehren kann.
Ja, aber das war ja so ein bisschen auch eher die Kooperation im Sinne von, wir kooperieren mit den Schlüsseln und finden den Ausgang. Aber tatsächlich als Gruppe kooperieren im Sinne von, wir halten Stand gegenüber den JägerInnen, hätte funktionieren können. Hat sich natürlich keiner so richtig getraut.
Ich glaube, das Problem war da halt auch vor allem, dass die in den vorherigen Spielen ja schon so gegeneinander aufgehetzt wurden, dass gar keiner mehr dran gedacht hat, dass die überhaupt in einem Team zusammenarbeiten könnten.
Ja.
Und was ich dann auch noch so gedacht habe, die hatten ja vorher sogar die Möglichkeit, theoretisch zu tauschen. Aber also selbst, es gab ja, glaube ich, sogar ein paar Szenen von Blauen, die gar nicht mit den Roten tauschen wollten, obwohl die Roten tauschen wollten. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Und letztendlich, es ging ja, glaube ich, nicht mal darum, dass die unbedingt durch diesen Ausgang mussten, sondern einfach nur 30 Minuten durchzuhalten, ohne zu sterben.
Ja.
Ja, also wie du sagst, sie hätten sich halt einfach wirklich hinter einer Tür verbarrikadieren können.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde das auch gar nicht unbedingt kritisieren im Sinne von, die verhalten sich unlogisch, sondern das macht schon Sinn, dass sie das nicht gemacht haben. Das ist halt, finde ich, dann schon ein ganz gutes Writing gewesen.
Ja, schon interessant, wenn man jetzt so wirklich das wieder also als Parabel oder so liest, dass man sagen kann, okay, es gibt wieder diese perfide Freiwilligkeit mit dem Tauschen. So, man wird irgendwie geboren, mit Glück irgendwo rein, in die Geburtslotterie irgendwo reingeworfen, mit irgendwie Zustände, die man hat in der Welt, in Länder oder in soziale Verhältnisse. Kriegt man vielleicht mit Glück eine Wahl, ob man tauschen will. Die meisten gehen es ja irgendwie auch nicht ein, die möchten ihre Sicherheit nicht aufgeben. Und dann ja dieses Spiel, was soll uns das jetzt eigentlich verraten? Schon so ein bisschen etwas, wie man mit dem Leben umgeht. Ist man quasi ein Predator aus seiner Position heraus, also ein Jäger oder Jägerin? Oder ist man jemand, der kooperiert? Oder ist man jemand, der also und sich vielleicht passiv verhält? Oder beides? Oder ist man jemand, der aktiv versucht, aus seinem Leben was zu machen und dann dabei auch scheitern kann? Weil das ist ja der gefährlichere Weg. Wenn man sich eben versteckt hält und nicht den Ausgang sucht, ist man ja grundsätzlich vielleicht ein bisschen sicherer, wenn man sich nicht so viel bewegt quasi. Und das ist schon, kann man schon irgendwie aufs Leben beziehen, wenn man will. Also quasi Risiken eingehen ist immer mit, ja, also sagt ja dann, ist ja mit Risiken verbunden. Also da kann man dann eben auf die Schnauze fallen. Und wenn man sich eben in einem Raum aufhält, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie erstmal nicht gefunden wird und sicher ist, ja höher. Das finde ich schon ganz interessant eigentlich. Aber letztendlich machen wir dann die Arbeit als ZuschauerInnen oder ist das von der Show wirklich so intendiert, dass das uns nahegelegt wird und wird da wirklich was drüber erzählt?
Das eigentlich? Stimmt natürlich, ja. Aber ein Aspekt zu dem Spiel noch möchte ich noch einbringen, nämlich, dass es das erste Spiel ist, was ja mit einer harten Grenze bricht, nämlich dass, also wenn man jetzt mal die Riots im Schlafraum, die ja auch inszeniert sind, so ein bisschen, die rausnimmt, ist es das erste Spiel, was voraussetzt, dass du jemanden tötest. Also und nicht durch hier Tauziehen oder so oder durch man ist der Bessere oder man lässt einen nicht bei Mingle in die Tür rein, sondern aktiv, die müssen die umbringen.
Stimmt.
Ja.
Es kommt dann zum Sündenfall von Ki-hun. Er tötet den Widersacher Deho, seinen Widersacher. Ich meine, der sich ja auch quasi, der die eine Lüge gesteht, der ist gar kein, er war gar nicht bei der Armee, er war da, glaube ich, auch, oder wenn er da war, war er nur Koch oder irgendwie sowas oder in der, als Reservist, keine Ahnung, er hat auf jeden Fall keine militärische Ausbildung genossen. Und deswegen tötet er ihn dann, nicht ohne den Satz mitzubekommen, du bist schuld daran, es ist deine Schuld, dass es nicht funktioniert hat, an dem Ki-hun dann weiter zu knapsen hat, bis er eben seine neue Mission bekommen wird, nämlich sich um das Squid Game Baby zu kümmern. Das Baby 222. Genau, ja. Das ist dann im Prinzip, damit geht's vorbei. Und ja, reden wir über das Baby. Ich meine, wir haben ja vorher überlegt, in der Folge, wo wir auch über die Fantheorien gesprochen haben, wird das Baby auf die Welt kommen? Ich muss ja, für mich war es schwer, das nichts auszuplaudern, weil ich wusste ja schon, dass es zur Welt kommt. Ich habe ja schon die Vorabfolgen gesehen und musste mich da wieder bedeckt halten. Ich wusste dann aber auch schon, muss man fairerweise sagen, dass es nicht zur vollkommenen Katastrophe wird und das vollkommen Kitsch aufgeht. Ich muss sagen, für das, was es dann eben ist und wie man damit umgeht, ist es schon ganz okay geworden. Ich habe mich jetzt gar nicht so sehr am Baby gestört, finde ich, an dieser Frage. Es gab aber einen anderen problematischen Aspekt und zwar, das habe ich auch jetzt öfter im Internet gelesen, wie das Baby dargestellt ist. Damit meine ich jetzt nicht das CGI. Ist natürlich klar, dass man kein echtes Baby als Schauspielerin da nimmt oder so. Das ist natürlich klar. Das hat mich jetzt auch nicht gestört. Das habe ich einfach geglaubt, dann dahin genommen.
Ist okay.
War mir egal, genau. Aber erstmal die Geburt wurde häufig kritisiert. Da muss ich sagen, okay. Ich meine, es ist halt eine Fernsehshow, ob man jetzt seine Geburt, die über 8 Stunden geht oder so, da irgendwie inszenieren muss. Ich meine, es gibt ja auch Geburten, die dauern unterschiedlich lang. Aber da ging es ja sehr schnell. So, da ging es ja innerhalb von 2 Minuten war das Kind da oder so. Und dann muss ich, wenn ich drüber nachdenke, ich meine, das hast du auch schon mal gesagt, Alex, die ganzen anderen SpielerInnen haben auf das Kind überhaupt nicht reagiert. Das war dann für die so ein bisschen egal, okay, das ist jetzt ein Kind. Und dann am Ende wird es natürlich thematisiert, aber dass erstmal da so ein Kind mit jetzt im Raum mitliegt, irgendwie kein großes Thema. Und generell ist dann so das Kind, das ist irgendwie so ein bisschen vielleicht so eine sehr passende Herangehensweise, weil das Kind hat ja gar nicht geschrien, es gab keine Windeln, das Kind musste anscheinend auch gar nicht so viel essen. Also das fand ich irgendwie alles Aspekte, die das dann gar nicht so glaubwürdig da eingebracht haben, diese Problematik des Kindes eigentlich.
Die Squid Game-Wache, die am Ende mit der Flasche da aus dem edlen Koffer.
Ja, daran habe ich auch gerade gedacht.
Das war schon lustig, ja.
Ja, genau, das war witzig, aber ich meine, das war schon, das ist halt irgendwie, man hat es schon sehr passend gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich der Serie das so vorwerfen kann oder muss. Denn man wollte ja mit dem Baby auch irgendwas aussagen, was das erst dann aufs Ende hinaus zielt. Ich würde nicht sagen, dass man jetzt da so eine Realitätsnähe erwarten kann. Oder wie siehst du das, Alicia?
Ich finde, also ich sehe das wie du. Ich finde, wir müssen nicht darüber sprechen, dass 222 nach der Geburt aufgestanden ist und in den Saal gelaufen ist. Und dass sie danach...
Mit gebrochenem Knöchel.
Genau, stimmt. Ihr Knöchel war ja auch noch gebrochen. Und dann war ja das auch noch der Grund, warum sie nicht beim Seilspring mitgemacht hat. Also so, als hätte sie das geschafft, wenn sie funktionierende Füße hätte. Also sie... Nach einer Geburt kannst du einfach nicht aufstehen und Seilspringen machen oder generell rumlaufen. Darüber müssen wir nicht reden. Und auch diese Sachen, was du gerade schon angesprochen hast, dass das Baby nicht geschrien hat, nicht geweint hat, keine Ahnung, wenig gegessen hat und so. Das war ja gar nicht so der Sinn von dem Baby. Ich glaube, das war einfach, das hatte einen ganz anderen Grund, warum das in diese Serie gebracht wurde. Und das sollte einfach nochmal extremer zeigen, wozu diese Menschen, also vor allem jetzt die VIPs und dann auch die Spielemacher und so, wozu die in der Lage sind, beziehungsweise wozu sie die Menschen bringen, obwohl es um ein Wesen geht, was überhaupt nichts dafür kann, was in so ein System geboren wurde, wo es nicht reingehört und gar keine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und ja, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich verstehe diese ganzen Jokes deswegen, auch mit dem von wegen, dass das CGI-Baby ja so lustig aussah und so unecht und so, aber ich glaube, da wird sich irgendwie auf die falschen Sachen fokussiert.
Also das war auch mein Punkt, dass das Baby, das können wir jetzt ja vielleicht kurz ausräumen, eigentlich auch so eine, auch in diese Parabel reinfällt. Also ich würde auch sagen, ja, wie geht man eigentlich damit um? Das ist ja interessant, weil Ki-hun ja noch immer sagt, das war ja so ein bisschen seine Lösung, we made a choice. Also wir haben uns ja auch dafür entschieden. Aber da ist ja ein bisschen so einen falschen Glauben aufgesessen, weil haben die sich dafür entschieden, das war ja ein starker Punkt der ersten Staffel wiederum, dass man sagt, ja okay, man entscheidet sich schon irgendwie, aber das ist ja Ideologie, wenn man keine andere Wahl hat. Ne? Das ist ja der Kapitalismus irgendwie. Aber eher dieser Satz, we made a choice, der fällt ja immer wieder in der dritten Staffel. Aber du sagst ja, Alicia, das würde ich auch unterschreiben, das Baby hat eben nicht die Wahl und das zeigt eben, dass man in ein unfaires System reingeboren wird und eben dann mit einem umgegangen, so mitunter. Und das finde ich auch eigentlich den starken Punkt an dem Baby eigentlich. Und dann die letzte Aussage, ich meine, die kann ich jetzt auch kurz noch erwähnen, ist dann ja schon so, weil jetzt großer Spoiler, ich warte kurz, wenn ihr das Ende nicht wissen wollt, schaltet aus, hört die Folge später weiter, das Kind wird ja überleben. Und das ist dann ja auch diese, ja, was sagt uns das? Ja, wahrscheinlich einfach, dass es dann doch für die jungen Generationen Hoffnung gibt und die jungen Menschen die Welt retten können, eher als die alten, verbitterten, die durch das System gebrochen sind. Also wenn man jetzt an den Klimawandel denkt, an Systemwechsel und so weiter, kann wahrscheinlich dann eher durch junge Menschen geschehen. Und man sollte eben Hoffnung darauf setzen. Das ist so ein bisschen für mich die, ja, vielleicht gar nicht so kitschige Aussage von Squid Game Staffel 3 oder insgesamt der Serie dann.
Ja, vor allem, dass die Tatsache, dass die VIPs ja dann selber gesagt haben, dass sie das Kind als eigenständigen Spieler mit ins Spiel bringen. Also als Ersatz für 222, die dann bei dem Seilspringen sich in den Tod gestürzt hat und so. Dass sie dann gesagt haben, die ersetzt jetzt praktisch diese Spielerin. Da ist genau diese Grenze ja auch irgendwie so ein bisschen überschritten worden, weil, also ich persönlich hatte irgendwie wirklich noch so diesen Glauben, dass sie das Kind dann halt rausnehmen. Das weiß ich nicht, das sitzt dann bei den VIPs im Raum oder so, keine Ahnung, aber dass es jetzt nicht als Spieler zählt. Und diese VIPs, die saßen ja wirklich dann, also über die werden wir wahrscheinlich auch gleich noch so einiges sagen, aber die saßen ja wirklich dort in ihren Kinosesseln und haben darüber nachgedacht, dass das Kind das sowieso nicht schaffen wird. Also das ist so eine absurde, Denkweise, das kam für mich so gar nicht in den Sinn, dass die so denken. Also es hat es für mich irgendwie nochmal so, ja, ich weiß nicht. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben.
Es hat es halt noch brutaler gemacht.
Ja, genau. Es ist halt, ich habe doch auch, Stefan, im Recap da, wo du mich gefragt hast, kommt das Baby oder nicht, da meinte ich doch, ja, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, aber wenn, dann muss man auf Eierschalen treten, weil dann wird es irgendwie leicht sehr extrem so. Und deswegen finde ich das Baby auch einfach nicht gelungen eingebaut. Weil diese Punkte von, natürlich stimmt es schon, wenn Alicia, wenn du sagst, das zeigt, wie skrupellos die sind und die schrecken vor nichts zurück. Klar, aber das wussten wir auch vorher schon. Die quälen da ja Menschen. Also dann irgendwie zu sagen, was, die wollen das Baby umbringen, die sind ja ganz schlimm, das finde ich halt sehr mit der Brechstange drüber gezogen, nachdem die Serie ja schon in zwei Staffeln auf etwas subtilere Art und Weise irgendwie zum Beispiel Klassenungerechtigkeiten thematisiert hat oder Macht und Umverteilungen und so weiter. Da finde ich halt das Baby einfach nicht zielführend. So. Und das stimmt schon auch, was du sagst, Stefan. Ja, ich finde auch, man kann diesen Punkt sehen, weil mein erster Impuls war, okay, das Baby unterwandert eigentlich das Konzept und die Kritik von Squid Game, weil das Baby hat sich niemals dazu entschieden. In Klammern ist natürlich eine Scheinentscheidung, das wissen wir ja schon. Den Leuten geht es so schlecht, die müssen zum Squid Game ja sagen, sozusagen. Und dann natürlich auch dieses, ja, die Generation erbt halt die Ungerechtigkeit. Wenn du arm geboren bist, bist du halt auch arm. Ist ja klar, du kommst ja nicht aus eigener Kraft raus. So wie das Baby jetzt Spieler sein muss oder Spielerin in dem Fall im Squid Game. Aber auch das ist ein Punkt, das hat die Serie ja schon gemacht, diesen Punkt. Das wussten wir schon. Das wussten wir schon seit der zweiten Folge der ersten Staffel oder seit der dritten Folge, wo die alle wieder zurückkommen.
Also das Ding ist, in Staffel 1, dadurch, dass das alles so ästhetisch inszeniert ist, also diese Ästhetik hat uns halt voll vergessen lassen, dass da gerade Kritik inszeniert wird. Wir waren davon so abgelenkt, dass uns das gar nicht mehr so richtig bewusst geworden ist, was eigentlich so die zentrale Aussage ist, weil wir von diesen ganzen Schauwerten so abgelenkt waren. Und in Staffel 2 und 3 kam einfach nochmal diese Steigerung, die ich persönlich, also wahrscheinlich war ich einfach wirklich so versunken in diese Serie, aber ich habe das nicht kommen sehen, dass es noch eine Steigerung gibt, weil ich schon so dachte, krank, dass Menschen dabei zugucken, wie die sich gegenseitig umbringen. Und dann kommt in Staffel 3 halt diese Steigerung von wegen, dass zum Beispiel ja auch bei dem Versteckspiel, dass die VIPs dann plötzlich als Soldaten, als Pink Soldiers an dem Spiel teilnehmen und aktiv Leute töten und erschießen und so. Und das ist zum Beispiel genau das Gleiche wie für mich die Sache mit dem Baby, also diese Entscheidung, dass sie gesagt haben, das nimmt jetzt als Spieler an dem Game teil. Ich habe vorher nicht damit gerechnet, dass sie es irgendwie schaffen, nochmal so eine Steigerung reinzubringen, weil das für mich vorher schon unvorstellbar krank war, diese Art und Weise, wie die in diesem Spiel mit den Menschen einfach umgehen und wie die Menschen auch wie Spielfiguren behandeln, als, keine Ahnung, als hätten die kein eigenes Leben, keine eigenen Familien und so weiter. Deswegen, ich glaube, das war so der Grund für mich, warum das so mich so schockiert hat.
Ja, auf jeden Fall. Das kann ich auch nachvollziehen. Also, es ist definitiv eine Steigerung. Ich finde, es geht halt zu weit. Und nicht, weil ich das tabu finde mit dem Baby, sondern weil es halt plakativeres Writing wird dadurch. So, und das hat mich echt daran gestört, sozusagen. Weil ich finde, die Punkte waren vorher schon subtiler rauszugraben. Super subtil ist die Serie jetzt auch nicht. Aber gut, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, mit dieser Punkt. Ja, und dann habe ich noch eine andere Kritik am Baby. Da können wir dann nochmal drauf zu sprechen, wenn es um Gi-Hun und den Frontman geht, weil ja irgendwo schon auch die Storyline weitergeführt wird. Sie bekommt nicht mehr so viel Raum, aber es geht ja schon um die Beziehung zwischen den beiden. Also kann Gi-Hun korrumpiert werden oder nicht? Und für mich ist da halt auch wieder das Baby so ein, weiß ich nicht, also ein uninteressantes Instrument, Gi-Hun wieder eindeutig auf die gute Seite zu ziehen. Wenn ihm die Mutter, die ältere Frau, wenn sie ihm sagt, bitte kümmere dich um das Kind, auf jeden Fall musst du das machen. Und er sagt, okay. Und damit ist der Konflikt sozusagen, den er vorhatte, aus dem Weg geräumt. Er kann nicht mehr anders handeln. Er muss jetzt das Baby retten. Und das ist halt so schwarz und weiß, finde ich, dass es halt wenig überraschend ist, dass er selbst im letzten Spiel noch sich opfert, bevor das Baby irgendwie zu Schaden kommt. Da hätte ich mir halt ein interessanteres Writing gewünscht, dass das mehr auf der Ebene zwischen Frontman und Gi-Hun ausgehandelt wird und nicht mit dem, ich nenne es jetzt mal MacGuffin, Baby kommt und man muss es halt retten, ist ja klar.
Interessant finde ich, was du gesagt hast, Alicia, diesen Aspekt mit Brot und Spiele, dass man ja irgendwie, das ist schon gut gemacht, dass das Spiel so bunt ist seit der ersten Staffel und man ja dann irgendwie, du hast gesagt, wenig subtil ist es. Natürlich ist das eine Kapitalismuskritik, die wenig subtil ist, aber man vergisst sie eben, wenn man ja selber so gerne zuguckt. Und deswegen ist es auch auf einer Metaebene interessant, das sich anzuschauen, wenn man ja selber irgendwie auch die Action will und auch so ein bisschen den Tabubruch sehen möchte. Und die dritte Staffel spielt da noch mehr mit, weil die dritte Staffel eben, die, würde ich sagen, die brutalste Staffel ist durch diese ganzen Messermorde. Ich fand auch interessant, dass das Marketing mittlerweile, das haben wir ja auch schon bei dem Squid Game Real Life US da besprochen, dass das Marketing und dass die Außenwirkung von Squid Game, die Netflix jetzt ja prominent macht, dass das da auch irgendwie nicht mehr richtig verstanden wird, so die Message an diesem Death Game, weil das ganze Marketing ja schon auf eine Kommerz ausgelegt ist natürlich. Und dann war dabei auch vergessen mit, hey, wollt ihr die Pink Soldiers sehen? Die tanzen hier cool und die sind cool, cool, cool. Aber eigentlich ist es ja eine Serie, die super brutal ist. Naja. Und auch, das fand ich witzig, es gab jetzt ja in Seoul mehrere Paraden und so zum Release vor knapp über einer Woche. Und da haben sich ja dann auch Leute beschwert, vielleicht auch gar nicht so zu Unrecht, dass das einfach einen FSK 18-Content promotet und dann Kinder irgendwie mit so, keine Ahnung, pinken Lollis rumlaufen, jetzt blöd gesagt so, ne? Also dass es ja immer noch eigentlich eine ziemlich brutale Show ist, die halt irgendwie ja eigentlich einen kapitalismuskritischen Punkt macht. Und das wird dabei irgendwie jetzt von aller Welt, glaube ich, vergessen, wenn man sich irgendwie da die ganzen Merch-Artikel und so weiter und auch das und die Adressierung auch ansieht, an die Leute quasi, die ja dann eben eigentlich diese Sachen verfallen sollen. Aber das ist jetzt eigentlich so eine Randnotiz irgendwie. Wir können das Baby, glaube ich, abschließen,
ja,
würde ich sagen.
Aber zu deinem Punkt, ja? Stefan, das geht jetzt an euch beide auch. Findet ihr denn die Gewalt in Squid Game, sag ich mal, exploitativ?
Nö, also ich finde dazu ist es, nö, finde ich nicht. Ich finde find die Gewalt nicht problematisch, muss ich sagen. Ich finde, sie ist immer noch so dem Stoff eigentlich dienlich, muss ich sagen. Und das ist ja, dann schließt ja ein bisschen exploitativ aus. Also ich meine, was erwartet man auch von so einer Mainstream-Show? Ich finde die Gewalt immer noch, ja, vielleicht leider konsumierbar oder so. Man sieht ja jetzt eben auch gar nicht die harten Zustechszenen, die, glaube ich, auch immer so dann sensibel mit umgegangen wird, glaube ich, von der Zensur dann.
Ja, wobei in Staffel 3 sind die schon expliziter geworden. Also auch wenn ich an solche Szenen mit Augen und so weiter denke, da musste ich schon ab und zu mal weggucken. Sowas kann ich mir echt nicht reinziehen.
Im Vergleich zu Show No Mercy oder Mercy for None heißt die Serie, ist Squid Game wirklich Kindergarten. Also die koreanische Serie, die war schon super brutal und die war exploitativ, aber hat damit dem Tabubuch auch bewusst gespielt, würde ich sagen. Und Squid Game, ja, nee, fand ich nicht exploitativ und problematisch. Und das Baby hat man eben dann gut gelöst. Man hat tatsächlich diesen Eierschalenlauf gut hinbekommen. Ich habe es mir, wie gesagt, schlimmer vorgestellt.
Das ist halt das Ding, dass die Gewalt nicht gezeigt wird, weil sie gewalttätig ist, also weil es brutal ist, sondern weil sie visuell einfach so schön gemacht ist. Also ich finde zum Beispiel jetzt auch beim Seilspringen oder so, dieses Spiel oder generell alle Spiele, auch Mingle, dieses, ich weiß gar nicht, wie war denn der deutsche Titel mit der Drehscheibe? Keine Ahnung, ihr wisst alle, was ich meine, wo Thanos und so rumgetanzt haben und so.
Ja.
Diese Spiele sind so schön dargestellt, dass ich mir das trotzdem angucke, obwohl da gerade Leute abgeknallt werden oder da Leute in den Tod fallen und dann auf so einer Blümchenunterlage liegen, während da das Blut aus den Köpfen läuft und so. Das ist mir persönlich in diesem Moment immer gar nicht so richtig bewusst, weil ich so abgelenkt davon bin, wie das Ganze gestaltet ist. Ich gucke mir die ganze Zeit diese Szenen an, diese Kulissen, dass ich einfach nicht so doll drauf achte, dass da gerade jemand stirbt.
Ja, das ist ja schon natürlich gewollt, dieser Spiel mit der Ästhetik. Lass uns auch über die VIPs mal sprechen, wenn du jetzt über das Seilspringen sprichst, da sind ja die VIPs ähnlich wie bei der, ist ja gespiegelt eigentlich von Season 1 von dem Glassbridge, da sind die VIPs ja auch zu sehen auf so einem eher brückenartigen Konstruktion, spielen die da eine Rolle, gucken sich das eben an. Die VIPs, ich meine, habt ihr auch gegoogelt, warum die so blöd klingen oder warum die so furchtbar sind? Ich meine, ich habe da so ein paar Gedanken zu, aber
ja, ich
jeder
auch
was du rausgefunden.
Ich habe auch eine Erklärung gefunden, die mir relativ plausibel schien.
Okay, die will ich jetzt beide hören, bitte.
Okay, also ich habe gehört, dass es wohl so ist, dass KoreanerInnen das wertschätzen, wenn man die Serie einfach in OV guckt, in Korea jetzt, natürlich mit koreanischer Sprache, und wenn die dann Englisch reden, soll das nicht untertitelt sein und deswegen sprechen die, sage ich mal, deutlicher und artikulierter, damit man das ohne Untertitel auch versteht, was die sagen.
Okay, das habe ich auch rausgefunden und deswegen wurden die SchauspielerInnen gedubbt. Es gibt auch im Internet irgendwie so Versionen zu finden, wo die nicht gedubbt sind. Die klingen dann ein bisschen besser, natürlicher.
Mhm.
Aber das ist eben eigentlich eine dilettantische Lösung, finde ich. Also ich meine, wir gucken auch koreanischen Content größtenteils. Vielleicht gibt es vielen K-Fans so, würde ich sagen, dass die das eben ohne Untertitel gucken, was ja auch eine hohe Motivation ist, die Sprache zu lernen und so weiter. Höre ich jedenfalls häufig in den meinen Koreanischkursen, dass man eben da irgendwie die Sprache interessant findet. Und das, ja, würde ich mal sagen, dass man eben untertitelt Sachen guckt. Und warum kann man was ist das für ein Argument? Das finde ich eigentlich seltsam, dass man
auf der anderen Seite
schlechteres Schauspiel setzt.
Ja, okay, aber auf der anderen Seite würde ich sagen, in Deutschland gucken ja auch viele Leute einfach deutsche Synchro. Die klingt in meinen Ohren auch furchtbar. Ich kann mir das nicht anhören. Auch nicht sagen, ist eine dilettantische Lösung. Naja, die Leute wollen es halt so oder können nicht gut genug Englisch oder was auch immer.
Ich finde es für den internationalen Appeal der Serie und für das internationale Publikum eigentlich dann nicht gut gelöst. Hätte man ja irgendwie...
Ja, das stimmt, ja. Das stimmt.
Und abgesehen davon, deutliche Aussprache ist die eine Sache, aber was sie sagen, ist halt auch nicht gut geschrieben.
Ja.
Also, und ja, das ist schon so ein bisschen der Gedanke, vielleicht spielt da eine Rolle, das ist so der andere Aspekt, wie man sich eben aus Sicht von Hwang Dong-hyuk oder aus Sicht von der koreanischen Gesellschaft oder der Gesellschaft allgemein so reiche Leute vorstellt. Das finde ich auch nicht ganz so den Kern trifft, weil reiche Leute, ne, deswegen Parasite zum Beispiel. Reiche Leute sind nicht die Typen, die mit dem Monokel irgendwie in der Ecke sitzen und irgendwie die ganze Zeit nur Kinder essen. Reiche Leute sind eben die Leute, die sich, ne, Reichtum ist wie ein Bügeleisen. Es glättet eben alles. Und reiche Leute sind jetzt nicht das Böse, sondern die sind eben ja nett und die machen eben ihre Sachen und wollen vielleicht auch gar nicht so gesehen werden und so. Und dann, dass man da halt reiche Leute hat, die wirklich so dekadent, ach, ich fliege mit dem Hubschrauber und dies und das und da und so. Natürlich sind reiche Leute auch so. Ich meine, ne, das Klima geht aufgrund der reichen Leute auch zunichte, weil die ja mehr verbrauchen als irgendwie der Durchschnitt irgendwie in einem ganzen Jahr und so weiter. Ihr kennt ja alle die Studien und die Ergebnisse da aus der Forschung. Natürlich machen reiche Leute das auch, aber sie sind eben ja nicht so plakativ böse, wie soll ich das jetzt anders ausdrücken, als dass die da sitzen, irgendwie eben mit diesen Masken oder den Monokeln und Whisky trinken und sich irgendwie da so in diesem Leid ergötzen. So, das machen reiche Leute ja nicht, sondern es ist eben perfider in der Realität, sage ich mal. Oder irgendwie vielleicht sogar auf eine Art und Weise noch brutaler, aber ich finde das so darzustellen irgendwie dumm, muss ich sagen.
Also ich glaube, die waren schon wirklich sehr stereotypisch, wie man sich das jetzt in einem Buch vorstellt, inszeniert. Aber ich finde, ich glaube, das war halt genau der Grund. Die wollten einfach nur betonen, dass das jetzt für die gerade das größte Glück und die tollste Beschäftigung ist, da zu sitzen und zu sehen, wie die Menschen sich gegenseitig abschlachten. Und das wurde halt irgendwie dadurch stärker hervorgehoben, dass die sich daran halt wirklich, dass sie daraus so ein großes Ding machen, dass es so ein Spektakel für die ist. Weißt du, die sitzen da in ihrem Kinosaal mit roten Vorhängen, mit Weinglas, mit Masken. Weißt du, alles ist einfach wirklich... Alleine die Masken, weißt du, dass die sich so schick machen und so weiter. Das war für die halt einfach wirklich ein Anlass, mal wieder vor die Tür zu gehen und irgendwie ein bisschen Spaß zu haben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, also vor allem jetzt, nachdem ich eure Erklärungen da gehört habe, ich habe ja auch Erfahrung als Schauspielerin und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt hier irgendwie, ich will mich gar nicht höher stellen als die, aber du kannst auch gut spielen und klar sprechen. Deswegen, für mich ist das schon nochmal was anderes gewesen, wenn du jetzt sagst, dass... Ich verstehe den Punkt voll, dass sie irgendwie deutlicher sprechen wollen, damit man das jetzt nicht irgendwie untertiteln muss oder so. Aber für mich war wirklich das Schauspiel auch einfach nicht gut. Es war so sehr, also genau so, wenn ich eine Castingszene so aufnehme, dann mache ich die nochmal neu. Also, um das mal so zu sagen.
Ja, ich bin hin und her gerissen. Ne? Meine Erklärung für das Baby war ja auch irgendwie, dass man es nicht so genau nehmen sollte oder muss, weil es immer noch Fiktion ist und weil es ja irgendwie etwas darstellt, es steht für etwas. Und dann, du hast schon recht, Alicia, die Leute stehen auch für etwas. Aber bei Parasite, ich komme jetzt wieder auf den Vergleich zu sprechen, sind das ja auch keine auserzählten, super plausiblen Charaktere im Einzelnen. Es sind ja auch nur Stand-ins für etwas. Und da ist es halt trotzdem, da ist die Kritik subtiler und besser gelöst, finde ich. Und sowas hätte ich mir irgendwie von Squid Game vielleicht auch ein bisschen mehr gewünscht, weil die Reich mit Monokel, die langweilen mich halt irgendwie ein Stück weit. Die hat man eben schon ja zu viel vielleicht in solchen Darstellungen gesehen über die letzten
Jahrzehnte. Also der Squid Game, der Parasite-Vergleich ist natürlich super unfair.
Ja.
Weil ist ja auch eine andere Form von Reichtum und vor allem, ich würde halt auch sagen, Alicia, stimmt dir da auch zu, diese Reichen sind, die sind ja keine Menschen eigentlich, die sind das fleischgewordene System, das sind Pappkameraden, die das symbolisieren sollen, aber ich würde dir auch zustimmen, Stefan, mit dieser Langeweile, ich würde sagen, Squid Game würde 1:1 genauso funktionieren, wenn die nicht da sind, wenn du nur weißt, dass es die im Hintergrund gibt, Das System ist im Hintergrund da, das reicht schon. Und da finde ich dann auch das Schauspiel eher nebensächlich. Also natürlich ist es super lachhaft und es bringt mich auch auf die Palme. Aber die tragen auch erzählerisch und in den Szenen nichts bei. Ich finde, das Writing ist so überflüssig, weil was die nur machen die ganze Zeit ist, jede Szene, die wir sehen, nochmal zu kommentieren. Oh, jetzt hat er den runtergestoßen, was für eine gute Idee. Also wirklich solche Sätze sagen, die wie so eine KI-Stimme halt irgendwie. So wie wenn bei TikTok irgendwelche Filmszenen so nochmal beschrieben werden. Das machen die VIPs die ganze Zeit. Und das fügt dem halt, finde ich, nichts hinzu. Außer du weißt, da sind reiche Perverse und die ergötzen sich daran. Aber das würde mir auch reichen, wenn man das nur weiß und die nicht auch noch sieht und hören muss.
Ich habe zwischendurch auch gedacht, dass sogar der Frontman die nicht so richtig ernst nimmt, weil er hat bei irgendeinem Spiel kommentiert, von wegen, die Restlichen sind nur so weit gekommen, weil sie ihre Mitspieler getötet haben. Und dann sagt er danach noch, sie fragen sich, wie viel mehr Geld sie bekommen können, wenn noch mehr sterben. Also das war wirklich so, also ich habe das verstanden. Ich weiß nicht, die VIPs selber für so blöd hältst, dass du denen das jetzt nochmal sagen musst. Aber jeder, der die Show gesehen hat, hat verstanden, warum die Spieler tot sind und dass die alle denken, sie können mehr Geld bekommen und so. Das war so sehr viel Tell statt Show.
Es ist vielleicht schon auch so ein Problem von diesem Second Screening, dass man ja häufig mal so den Vorwurf an Netflix-Produktionen hat, dass man die so nebenbei wegkonsumiert und dann irgendwie für dumm erklärt wird als ZuschauerInnen auch. Aber Alicia, du hast ein gutes Stichwort genannt. Ich möchte weitergehen zum nächsten wichtigen Thema, vielleicht zum wichtigsten Thema. Wir haben ja schon vermutet und es wurde uns auch versprochen, dass man eben einen Showdown bekommt, ein großes Finale, Ki-Hoon, der Frontman, wie wird das mit dem Bruder aufgelöst? Ich habe ja persönlich gedacht, weiß gar nicht, ob ich das in der Folge auch erwähnt habe, ich glaube schon in der letzten, dass das letzte Spiel nicht zu Ende gespielt wird, weil man dann irgendwie, weil die Army kommt, weil Jun-ho kommt mit seinen Bros und irgendwie da halt die Insel stürmt. Geil, quasi Stefan, und sich dann vielleicht noch mit Noel zusammenschließt oder so. Es gibt alle coolen Möglichkeiten. Und was haben wir bekommen? Wir hatten dann ein Treffen zwischen Ki-Hoon und dem Frontman, was ich mega unspektakulär fand, muss ich sagen.
Das war viel zu kurz.
Viel zu kurz und von diesem Höhepunkt habe ich mir etwas anderes erwartet und das war im Grunde ein Spiegeln des Star-Wars-Moments aus Staffel 1, wo der Frontman zu seinem Bruder sagt, komm, schließ dich mir an, wir werden das Imperium aufziehen und das ganze Universum beherrschen und dann stürzt er die Klippe runter und jetzt eben wieder, come to the dark side, Ki-Hoon. Also klassisches narratives Element, was wir eben aus Star Wars schon kennen. Und viel zu kurz und vielleicht auch ein bisschen zu erwartbar, was dann der Outcome ist von dieser Begegnung. Aber wart ihr denn auch, ich meine, ein bisschen suggestiv gefragt, wart ihr denn auch so enttäuscht wie ich über das Ende von Ki-Hoon und dem Frontman, über diese Beziehung?
Also ich finde, erstmal, wie gesagt, diese Begegnung zwischen den beiden fand ich viel zu kurz dafür, dass die ja auch vorher in den Spielen zusammengearbeitet haben und dann halt wirklich in einer Minute aufgelöst wurde, dass der irgendwie eigentlich der Frontman ist und dann haben die sich gesehen und es war plötzlich so voll akzeptiert. Also er hat das einfach so hingenommen, der hat gefühlt auch gar nichts, also Ki-Hoon hat gefühlt gar nicht so richtig darauf reagiert. Ich finde, der Frontman hat ja in der Situation, als die beiden dieses Gespräch hatten, die ganze Zeit so darauf gehofft, dass er Ki-Hoon dazu kriegen kann, am Ende jemanden umzubringen. Der hat ihm ja dann auch das Messer gegeben und hat gesagt, hier, die schlafen jetzt alle ihren Rausch aus, du kannst die einfach nach und nach alle abstechen und dann hast du das Spiel gewonnen oder so. Aber er hat sich ja dagegen entschieden und in dem Moment, wo er das gesehen hat, hat man gemerkt, dass beim Frontman ja irgendwas passiert ist. Also dass der Frontman irgendwie vielleicht doch noch so ein Fünkchen Hoffnung hat, dass die Menschheit eigentlich gut ist. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie war dieser Moment dann auch so schnell wieder vorbei und dann, weiß ich nicht, ich hab denen das irgendwie, eigentlich weiß ich nicht so ganz, was ich darüber denke.
Alex, wie siehst du das? Also ja, hättest du dir da mehr gewünscht?
Natürlich hätte ich mir da mehr gewünscht, Stefan. Was für eine absurde Frage. Ich meine, wir mussten halt leider viel Zeit mit den VIPs und mit Jun-hos Abenteuer auf dem Ozean verbringen. Ich hätte auch gerne mehr Zeit mit dem Frontman und mit Ki-Hoon gehabt, weil nach wie vor ist es der stärkste Aspekt für mich von Staffel 2 und 3. Und es ist für mich auch der stärkste Aspekt von Staffel 3, was leider nicht so viel aussagt, weil ist bei weitem nicht gut genug, meiner Meinung nach. Aber bei all dem Unsinn, den ich mir angucken musste in Staffel 3, so habe ich das empfunden, hatte das für mich noch Momente, die interessant waren. Viel zu kurz, natürlich. Und das meinte ich ja vorhin, das Baby ist halt dann so ein Joker, um die Entscheidung für Gi-hun so einfach zu machen am Ende. Und das finde ich schade, weil nur ein Dolch hinzulegen und sagen, kill die, ist mir nicht genug Versuchung. Weil für mich hat die Beziehung immer noch gut funktioniert. Man hat halt kaum was davon gesehen, aber wie das in Staffel 2 aufgebaut wird, war immer noch so stark und hat für mich immer noch reingewirkt. Und das hat funktioniert. Und ich finde auch das Ende gut erzählt. Also Baby hin oder her, am Ende konnte ich es dann akzeptieren. Aber klar, dass Gi-hun sich opfert und nicht nachgibt, schön. Wenn der Frontman dann Pippi in den Augen hat, wenn Gi-hun fällt, okay, ich verstehe, worum es hier geht. Da ist ein bisschen was rübergekommen. Und ich würde auch sagen, Alicia, klar, der hat einen Funken Menschlichkeit sich bewahren können, weil er bringt ja am Ende Gi-huns Tochter dann auch das Geld. Und das ist natürlich, das soll uns natürlich zeigen, ja, da ist doch irgendwo auch was hängen geblieben in der Beziehung. Also es wird niemals eindeutig aufgelöst, aber zwischen den beiden Männern ist was passiert. Da gab es gegenseitige Beeinflussung und Auseinandersetzung. Und das war für mich, was das menschliche Drama angeht, das Interessanteste an der Serie. Und mal abgesehen davon, dass wir viel zu wenig davon bekommen haben in Staffel 3, fand ich es tatsächlich immer noch gut.
Dann sind wir eigentlich fast beim Ende. Also ich möchte noch, ja, ich habe von meiner Liste noch Junho natürlich, das können wir vielleicht schnell abhaken. Ich meine, das ist ja, oder er ist ja wirklich zum Meme geworden. Und ich dachte schon, also
er hat selber
auch Memes
repostet.
Ich habe, glaube ich, es auch zurückgespult bei dieser Szene und dachte so, das kann doch nicht sein. Moment, da habe ich was verpasst. Ich habe kurz nicht hingeguckt oder so. Also das Ende, er stürmt die Insel alleine, weil ja alle durch diesen Captain Park umgebracht wurden quasi. Der hat die verraten, was natürlich niemand ahnen konnte, außer quasi Choi, also der sein Kollege, der dann quasi noch Detektivarbeit gemacht hat.
Aber das muss ich kurz mal sagen. Mr. Choi ist ja mein absoluter Lieblingscharakter der dritten Staffel, weil, guck mal, dem reicht es einfach nach zwei Staffeln. Der ist so, ey, wir fahren jeden Tag mit dem Boot hier raus. Ich regel das jetzt. Und dann ist er einfach einen Tag weg und regelt alles, findet alles raus, ruft im Gefängnis noch Junho an und ist so, ey, ich habe die Beweise hier. Und Junho ist so, könnte vielleicht
dann,
doch
dann,
sein.
Dann guckt so zur Seite, er schießt gerade so die anderen im Boot. Das ist echt so. Jetzt merke ich es auch.
Ja, genau.
Ja, also,
ja.
Okay, ja, also gehen wir mal, also, aber er sagt dann, das konnte ich nicht glauben, weil, das hast du, glaube ich, auch gesagt, Alex, im Vorgespräch, wenn man das sieht, wenn man liest, wie sein Charakter nach drei Staffeln aufgelöst wird, er sucht nur die Insel die ganze Zeit, er sucht seinen Bruder vor allem und dann fragt er den Bruder, als er ihm wirklich gegenübersteht, Brother, why? Und dann geht der Bruder weg und das war dann sieht man Schnitt, halbes Jahr später, er sitzt im Auto, Chö kommt aus dem Gefängnis und die sind so, ja, ich hab bis das Hotel gekauft, das Geld ist weg, keine Ahnung.
Ja, ja.
Und dann ich meine, der Bruder hat überlebt, er könnte ihn auch weitersuchen, er weiß ja, dass er noch lebt.
Das ist der Punkt, warum? Weil du gerade gesagt hast, auch die stehen sich gegenüber, das ist natürlich auch ein Stretch, also hier der Frontman steht ja in der Spielarena und Junho steht irgendwo an einem Fenster super weit weg.
Ja,
also
gut, okay, nicht gegenüber.
Es gibt einfach faktisch keine Auseinandersetzung, gar keine eigentlich.
Ja, aber dann auch, da habe ich noch ein Meme gesehen, was ich ganz interessant fand. Warum hat Junho Ki-hun nicht einfach ein Foto gezeigt? Ey, das ist übrigens mein Bruder, den suche ich. Da hätte Junho ja von Anfang an erkannt, Ki-hun erkannt, okay, das ist der Frontman.
Mhm,
ja. Also dann wäre das ja gar nicht passiert.
Ja, ich glaube, Junho hat sich an sich bei dieser ganzen Suche nicht so viele Gedanken gemacht. Ich glaube, der fand es ganz nice, einfach jeden Tag mit dem Boot rauszufahren. Das war's, glaube ich.
Ja, also Junho auf jeden Fall lächerlich und hat wirklich auch nichts an dieser Serie geändert. Nichts. Außer, dass man in Staffel 1 ihn als Device genommen hat, quasi hinter die Kulissen zu blicken, was jetzt meisterhaft geregelt wurde von Noel, die ja eben auch einiges geregelt hat, die ja auch mit zur Zerstörung der Insel beigetragen hat, durch diesen Brand, den sie im Archiv gelegt hat und so. Naja, die auf jeden Fall, sehr coole Szene übrigens, ich springe jetzt gerade ein bisschen von Noel mit dem Gewehr, also mit diesem typischen Superschurken-Dialog, ja, und bla bla bla, und dann kriegt sie ja zum Gewehr hin und schießt ihn dann so. Das war eine super cool inszenierte Szene, muss ich sagen. Sehr classic, aber wie er dann noch so im Sprung quasi merkt, fuck, und dann schießt sie ihn quasi mit dem Gewehr, was im Fahrstuhl zurückgeblieben ist. Also meisterhaft finde ich das gefilmt. Das war wirklich ein toller Action-Moment, muss ich sagen.
An der Stelle muss ich auch sagen, die Leute, die Noel als Figur cool fanden, sie spielt bei Sweet Home, bei dem K-Drama, ja auch mit. Und da spielt sie eigentlich genau so eine Badass.
Ah, nice. Ich bin tatsächlich Fan der Schauspielerin auch geworden.
Ich finde sie auch
weil
cool.
Die auch in Nine Puzzles mitspielt. Und da fand ich sie auch gut. Sehr wandelbar.
Ja, also ich glaube, Sweet Home, das muss man, ich glaube, man liebt es oder man hasst es. Ich persönlich finde es cool. Ich finde Staffel 1 am besten. Also nur, um das kurz so zu empfehlen. Aber wer sie cool fand, der wird das, glaube ich, der wird sie da auch feiern.
Ja, Park Yoo-young heißt sie.
Ja, genau.
Genau. Okay, ja, also Junho, können wir abhaken? Oder habt ihr noch was Wichtiges beizutragen? Wichtiger als was zu seinem Plot?
Was okay. Er noch gemacht hat? Er hat Yong-sok aufgegabelt und hat ihn doch dann auch wieder zurück ans Land gebracht, oder?
Das ist richtig,
der war ja verletzt.
Ja.
Das war auf jeden Fall, da hat er noch eine gute Tat.
Ich hab aber ja erwartet, tatsächlich ein bisschen, bevor Noel dann erfährt, dass ihr Kind vielleicht doch noch lebt oder so, dass sie das Baby bekommt. Oder das mitnimmt.
Ja. Das habe ich
weil
gehofft.
Weil sie sieht ja auch, sie will sich ja das Leben nehmen und sieht dann aber Gi-huns Heldentat und dann ist ja diese Connection auch irgendwie da und das hätte für mich Sinn gemacht. Ich fand ihr Ende dann doch auch ein bisschen unbefriedigend.
Ja, sehr classic auch. Ja.
Was mich, glaube ich, am meisten genervt hat an ihrem Ende oder beziehungsweise, ja doch, an ihrem Ende, dass, also Gi-hung-sok überlebt es ja als gefühlt einziger, also doch wirklich als einziger, ne? Als einziger Spieler.
Ja, mit dem Baby.
Mit dem Baby. Aber als einziger, der wirklich an den Spielen als Spieler teilgenommen hat. Und der hat, also seine Tochter ist dann am Ende ja auch wieder gesund und so. Und Noel besucht ihn dann. Also die beiden, um die Vorgeschichte nochmal kurz anzusprechen, aber die beiden haben ja bei diesem Zirkus-Dingsbums da gearbeitet.
Vergnügungspark.
Meine ich ja. Genau, und sie besucht ihn dann. Und er sagt ja dann irgendwie von wegen, ja, sie kommen mir irgendwie bekannt vor und so weiter. Und es hat mich so gestresst, dass er nicht wusste, dass sie dieser Pixel
aber die haben. Aber ich glaube, das hast du mir auch geschrieben, ich glaube, die hatte nie die Maske ab.
Nee, hatte sie wirklich nicht. Ich habe dann auch nochmal nachgeguckt. Aber das hat mich so genervt, weil hättet ihr einfach
sehr, sehr classic halt. Und dann reist sie nach China, um quasi ihr Kind zu suchen. Finde ich, hat für mich funktioniert. Ich mochte das persönlich einfach ganz gerne. Das andere, Myanggi, Spieler 333. Imshiwan, ich habe ihn ja irgendwie lieben gelernt, den Schauspieler. Ich finde ihn tatsächlich begabt. Ich mochte das irgendwie, wie er das gespielt hat. Und ich fand das auch jetzt keine Riesenschwäche der Serie. Viele haben ihn auch irgendwie angegriffen, also die Rolle oder die Figur. Aber ich fand das irgendwie plausibel, dass er sich halt auch wiederum, vielleicht plausibler als Ki-hun, durch das Baby noch seine Menschlichkeit bewahren möchte. Und auch ne, seiner Ex-Partnerin, also 222, zeigen möchte, dass er das irgendwie kann und dann am Ende ja auch damit
Stefan
bricht und irgendwie nicht kann.
Nee, möchte er nicht. Möchte er von Anfang an nicht. Weil wenn das so wäre, dann macht sein Sinneswandel keinen Sinn, würde ich sagen. Also
Welchen Sinneswandel meinst
du? Naja, dieses, dass er dann doch so böse wird. Aber ich konnte den Charakter nur verstehen, wenn mir klar gemacht wurde, dass er eigentlich schon von Anfang an in Staffel 2 eigentlich schon ein egoistisches Arschloch ist. Und es ihn eigentlich nicht interessiert. Also er will ja die Anerkennung, aber nur weil sie ihm sagt, ich will nichts mehr von dir wissen, dass er quasi sein Baby dann mehr oder weniger darauf scheißt. Das macht für mich nur Sinn, wenn es von Anfang an seine Einstellung war. Und immer ist ja für ihn, das Geld ist ja für ihn immer am allerwichtigsten und nicht die Beziehung zu seiner Familie.
Wie löst sich das doch gleich auf? Helft mir nochmal auf die Sprünge. Also er hält das Baby ja über den Abgrund in einer sehr dramatischen Szene und wie endet es dann?
Ich glaube, er hat es dann weggelegt, weil er zu dem Messer gegangen ist.
Ja, genau. Die rangeln sich da.
Aber der Knackpunkt ist doch, dass er überhaupt schon Spieler 100 runterstößt, wo doch eigentlich schon klar ist, Gi-hun wird sich opfern für das Kind und dann hätte er zusammen mit dem Kind überlebt. Es ist sein Kind, es ist eh sein Geld.
Ich finde das aber eine spannende Figur trotzdem, trotz allem, weil er irgendwie hin und her gerissen ist, er ist zerrissen, er ist das klassische Element, was irgendwie nicht weiß, ob er Moral oder Geld will. Und ich finde das einfach, ich finde das kein schlechtes Element an der Serie. So. Und ich meine, klar, Ki-huns letzte Worte finde ich, finde ich eigentlich auch elegant gewählt, nahezu, man könnte sagen, poetisch. Er beendet ja quasi den Satz nicht, was Menschen denn wirklich sind. Und das ist so ein bisschen ein halbwegs offenes Ende. Damit hätte die Serie für mich auch enden können und diesen klassischen, Ja, diese klassische Take-Home-Messages oder wie dann am Ende noch, oder dieses, nee, wie nennt man das, das Nachhause holen oder so von den anderen Enden. Ja, hätte es nicht gebraucht und dann, ja, sind wir ja dann auch in den USA, wo der Frontman Gi-Huns Tochter gegenübertritt und ihm dann perfiderweise auch den blutigen Anzug noch mitliefert.
Das fand ich auch ein bisschen drüber, muss ich sagen.
Mit dem Geld. Ja. Ja, also so ist Squid Game zu Ende gegangen.
Ich will noch eine Sache kurz zu 333 sagen, weil man kann von der Rolle halten, was man will. Im Shiwan hat das so krass gespielt. Also sein Schauspiel, vor allem in der letzten Folge mit Gi-Hun in diesem Todesmatch, da wo die da in diesem Kreis standen, sein Schauspiel war so, so krass. Ich habe vorher schon mal irgendwas gesehen von ihm, wo er so ein Psycho gespielt hat. Ich glaube, es war Unlocked oder so, so ein Film.
Ah ja, aber Unlocked, den haben wir doch auch gesehen, Alex.
Das stimmt, den haben wir besprochen, ja.
Ja, da spielt er nämlich diesen Psycho, der sie so stalkt.
Habe ich den auch schon lobend erwähnt? Weiß ich gar nicht mehr.
Also ich fand den auf jeden Fall ganz cool und ich mochte den Schauspieler ja vorher schon. Ich bin voll überrascht, dass du gerade gesagt hast, du magst ihn, weil ich weiß noch ganz genau, als wir Staffel 2 am Anfang darüber geredet haben, da warst du noch nicht so überzeugt, dass der jetzt dabei ist.
Ja, weil ich den in Unlocked, glaube ich, gar nicht so super gut fand. Ich müsste mir die Folge selber nochmal anhören. Aber vor allem mochte ich ihn in diesem Flugzeugfilm nicht.
Ja, Emergency Declaration.
Genau. Da mochte ich ihn nicht. Er ist ja ein ehemaliges Idol, also auch ein Sänger, meine ich, und hat sich irgendwie auf solche Rollen ja festgelegt jetzt, was irgendwie ganz cool ist.
Guck mal, er hat doch zum Beispiel auch bei Dingsbums und Run On, das ist so ein K-Drama, da spielt er das komplette Gegenteil, so einen kleinen Fluffli. Ich fand es richtig gut, aber es war halt komplett das Gegenteil. Und ich finde, von Unlocked zu Squid Game, das war nochmal so eine krasse Steigerung. Ich fand ihn damals als Psycho schon gut, aber ich finde hier, das war so, ich weiß nicht, so subtil Psycho. Ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber ich fand es so gut gespielt.
In Unlocked hat er halt auch weniger zu tun, ne? Also da,
ja, stimmt.
So. Okay. Kate Blanchett ist jetzt, leitet quasi die Fight Club Division in, wo sind die da, in Los Angeles? Oder? Genau, also ich habe öfter schon im Internet gelesen auf Threads, dass eben Menschen, die halt Squid Game gucken, sich nicht gefragt haben, wer ist denn diese Frau? Woher kennt man die vielleicht? Und eine Person hat sogar geschrieben, was macht Alice Weidel denn in Squid Game?
Das fand ich fast ein bisschen lustig.
Ich weiß nicht, ob das natürlich ein Joke war, aber es ist schon witzig irgendwie, dass man eben eine Rolle da reinschreibt, die natürlich eine super renommierte Schauspielerin ist, ja zuletzt gesehen in Tar in dem Film. Genau, aber dass man eben eine Rolle reinschreibt, die eben ja der quasi dem Squid Game Zielpublikum vielleicht gar nicht so bekannt ist, doof gesagt, fand ich eigentlich ganz interessant. Alex, wie fandest du das denn?
Ja, mir ist sie natürlich sehr bekannt, deswegen war es für mich schon so, what? Ja. Weil sie auch einfach super in your face in die Kamera und so. Ich fand es eigentlich ganz lustig, muss ich ehrlich sagen. Weil ich finde es eh lustig, weil wenn das jetzt nicht ein direkter Tease, Marvel-mäßiger Post-Credit-Tease ist auf eine definitive amerikanische Fortsetzung mit ihr in der Hauptrolle, was es ja nicht ist, finde ich es einfach einen guten Gag.
Ja.
Ja.
Also ich finde auch, es hat so sein Soll erfüllt, dass man halt sieht, es geht jetzt weiter irgendwo auf der Welt, aber ja, also es hätte ehrlich gesagt für mich jetzt auch jede andere Schauspielerin oder jeder andere Schauspieler sein können und es hätte genauso gewirkt für mich.
Ja, klar, genau.
Ich habe mich eher gewundert, warum die denn Dakji spielen.
Das ist natürlich ein Punkt, ja.
Ja.
Stimmt. Die hätten ja eigentlich jetzt ein amerikanisches Spiel machen müssen.
Wir kommen jetzt zu der Überraschung, die ich noch für euch habe. Okay, ihr seid hier Spielerin 120 und Spieler 456, um über Squid Game 3 zu reden. Das haben wir jetzt erledigt. Aber wir müssen auch noch entscheiden, wer von euch beiden das Spiel gewinnen wird, den Podcast gewinnen wird quasi.
Okay.
Ich bin ja der Frontman, ich bin immer dabei. Aber wer von euch ist denn wirklich der oder die größte Squid Game-Expertin? Ich habe einige Fragen für euch vorbereitet, die ihr mir bitte beantwortet. Und wer die meisten Fragen beantwortet, der gewinnt das Spiel.
Ein Quiz, okay.
Ein Quiz, Genau, das ultimative Squid Game Quiz. Um es fair zu halten, Alex, ich meine, ich weiß ja, Alicia, du hast ja deutlich mehr zu Squid Game auch schon gearbeitet, wissenschaftlich. Du hast ja eine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Deswegen werde ich ein wenig Staffel 1 abdecken, eigentlich gar nicht, sondern vor allem ein bisschen Staffel 2, aber vor allem über Staffel 3 gehen die Fragen, okay, okay, damit Alex überhaupt eine Chance hat, gegen dich zu gewinnen, Alicia.
Sehr nett von dir, Stefan, dass ich
hier
gleich
Ich werde gleich verlieren, wenn du so...
Und ich würde euch bitten, euch mal einen Ton zu überlegen, damit ich dann quasi einen Buzzer-Ton zu überlegen, damit ich quasi zuordnen kann, wer dann zuerst antworten möchte, wenn ihr es wisst. Denn die Antworten dauern teilweise ein bisschen länger. Die müsst dann, wenn ihr quasi wisst, was die Lösung ist, müsst ihr buzzern. Aber was ist euer Buzzer-Ton?
Ich schreie einfach ich oder hier.
Okay, das ist gut.
Okay. Ich schreie einfach Ding.
Okay, also hier und Ding. Okay. Ich muss überlegen, ich habe mir 11 Fragen aufgeschrieben oder mehr, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe einige Fragen aufgeschrieben.
Okay, ich kann mich jetzt nur blamieren, schieß los.
Und ich fange mal an mit einer Frage, die sehr übergreifend ist. Und zwar, die erste Frage lautet, wie viele Folgen Squid Game gibt es insgesamt?
Ding, Alice? 24.
Falsch, Alicia, du hast die Chance, zu richtig zu antworten.
Warte, ich muss kurz sehen. 23?
Auch falsch. Okay, ihr
ich
beide keinen
Ich weiß
Punkt
nur, dass
geholt.
Staffel 3 6 Folgen hat und sonst weiß ich nichts mehr.
Also, Staffel 1 hat 9 Folgen, ja, okay. Staffel 2 hat 7 Folgen und Staffel 3 hat 6 Folgen. Nein. Das macht eine Summe von 22 Folgen.
Scheiße.
Tja.
Okay, naja, die nächste Folge, die nächste Frage lautet, wie viele Spieler haben eigentlich beim letzten Squid Game, bei dem Squid Game in der Höhe, teilgenommen?
Ding, 9.
Ja, Alex hat einen Punkt.
Oh mein Gott.
Dann bleiben wir doch gleich beim letzten Spiel. Wie war die Reihenfolge der Formen im letzten Spiel?
Hier.
Alicia?
Quadrat, Dreieck, Kreis.
Yes. Sehr gut. Und wir bleiben bei der Auflösung des letzten Spiels. Mit welchem Tier werden die Squid Game-SpielerInnen verglichen?
Hier.
Okay, ich weiß gar nicht,
Alicia?
Was gemeint ist mit der Frage.
Pferde?
Ja. You're not horses.
Ah, ja.
Das war diese Reference auf Staffel 1.
Genau, auf Staffel 1 oder Staffel 2?
Lunchbox ist doch kein Tier.
Ich habe auch erst an Lunchbox gedacht.
Staffel 1 oder Staffel 2? Wurde das am Anfang im Auto, wurde das, glaube ich,
gesagt.
Ah,
stimmt,
das
war die erste
wegen dem Pferderennen am Anfang.
Just horses. Genau. Ja, genau, mit dem Pferderennen. Ah, genau, sehr guter Bezug. Wollte ich nochmal.
Gibt einen Bonuspunkt, würde ich sagen. Okay, weiter.
Wer ist die letzte Frau, die onscreen stirbt?
Hier?
Alicia?
Die ältere Dame? Ich habe ihren Namen vergessen. Gunja? Wie hieß sie?
Ist falsch.
Falsch? Nee, shit.
Ja, dann sage ich natürlich Junhee.
Ja, das ist richtig. Ich hoffe, ich habe da meine richtige Antwort
aufgeschrieben.
Stimmt. Aber Gunja stirbt ja noch vor dem...
Die stirbt vorher,
stimmt.
Ja.
Die stirbt vorher. Und dann, genau, Junhee. Okay, Alex kriegt einen weiteren Punkt. Steht 2-2. Tragen die Spieler vor dem letzten Spiel Fliegen oder Krawatten? Als sie quasi essen.
Ding.
Hier.
Ah. Alex.
Fliegen.
Ja, ist richtig. Wie viele Spieler befinden sich vor dem letzten Spiel auf der Seite Kreis?
Ding 3.
Ja, ist richtig. Ja, das Baby ist auch eine Spielerin. Mhm. Genau. Okay, Alex hat einen weiteren Punkt.
Wir müssen es spannender machen, Alicia, weil Spieler 4, 5, 6 kommt auch immer nur bei einer Sekunde ins Ziel. Das heißt, es muss ein Kopf an Kopf rennen gehen.
Warte mal, Alex, hast du jetzt 3 Punkte oder 2?
Ich weiß es nicht, Stefan. Ich bin nicht der Spieler.
Nee, du hast 3 Punkte, glaube ich, ne? Ja.
Du bist der Frontman.
Ja, du bist der Frontman.
Wie viele Steine werden beim Gongi verwendet?
Hier.
Was ja. ist das?
Ich weiß nicht. 5?
Ja. Das ist dieses
Ach, das war cool. Ja. Okay.
Ja.
Das mochte ich auch gerne.
Welche Spiele werden bei Six Legs aus der zweiten Staffel gespielt, in der richtigen Reihenfolge?
Okay, muss man auch die Namen der Spiele sagen?
Nee.
Dann Ding. Also.
Alex.
Duck G als erstes. Dann den Stein umschmeißen. Dann, oh shit. Okay, dann das, was wir gerade eben hatten, mit dem Steine hochwerfen, dann das mit dem Kreisel und dann Hackysack.
Ja, ist richtig.
Wer jetzt zugehört hat und die Spiele nicht kennt, weiß keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe, aber ihr wisst ja Bescheid.
Wie wird Namgyu fälschlicherweise von Thanos immer genannt?
Hier.
Alicia?
Namsu?
Ja.
Ja, das war eine lustige Szene.
Oh, Thanos war eh so. Ich hätte es gefeiert, wenn der ins Finale gekommen wäre.
Welches Tierkostüm findet Kyung-Soks Tochter süß?
Hier? Ja. Ein Hasen?
Ja. Ach. Ein pinken Hasen.
Ein pinken Hasen, genau.
Die Masterfrage, naja, die kommt gleich, die vorletzte Frage,
okay,
lautet: Whisky spielt ja eine große Rolle für die VIPs und den Frontman. Welche Marke hat einen Squid Game Whisky herausgebracht?
Ding Johnny Walker.
Ist richtig.
Geraten.
Und jetzt steht es nach meiner Rechnung 5-5.
Der, genau so soll es sein. Alicia, als hätten wir das geplant. Unglaublich.
Die Masterfrage lautet:
Oh nein.
Welches Symbol trägt die Maske, die Usopp in Captain Parks Garten findet?
Hier?
Ich lass dich raten, Alicia, weil dann habe ich danach 50-50, wenn es falsch ist.
Ein Dreieck?
Falsch.
Shit! Dann weiß ich's. Nee.
Es gibt ja so eine Hierarchie auch, gell?
Mhm.
Die Dreiecke sind, glaube ich, die niedrigsten. Kann das sein?
Mit Kreisen.
50-50, was weiß ich. Ich sage jetzt Viereck, Quadrat. Stefan, gib mir den Punkt.
Alex hat, wenn ich mich nicht verzählt habe, das Squid Game, das Kino Korea Podcast Squid Game gewonnen. Mit 6-5.
Ich freue mich
bin
sehr.
Guck mal, ich bin die 120. Ich opfere mich für deinen Sieg.
Ja, so soll es sein, ja. Vielen Dank.
Ich hätte noch eine andere Frage im Petto. Die müssen wir noch klären, weil ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Ich saß während der vorletzten und letzten Folge vor allem, also bei diesem letzten Dinner in Staffel 3, saß ich da und war so, was steht da an den Wänden? Habt ihr das auch gesehen?
Mhm. Ja, ja, ich habe mich ja, auch ja, die ganze ja, ja. Zeit gefragt. Das war ja. Kein Wort.
Ja, genau. Ich habe dann, ist das koreanisch? Nein. Also war nicht koreanisch. Stand nämlich Hodi Mihi Kras Tibi. Mhm. Und ich habe das dann in Anagramm Calculator in eine Anagrammmaschine reingeworfen, hab dann so ganz lange, relativ lange da gesessen und so, okay, ja, was bedeutet das? Es ist eine Sprache. Das hätte ich jetzt auch noch als Frage reinhauen können, aber habe ich nicht gemacht, das ist zu schwierig. Welche Sprache ist das denn?
Sag nochmal, sag doch nochmal, wie das ausgeschrieben klingt.
Hodi Mihi Kras Tibi. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, obwohl ich die Sprache mal gelernt habe.
Ja, ist Latein. Safe.
Ja, das ist Latein.
Krass, ja. Aber ich kann es ja nicht sagen. Ich hatte eine Stunde.
It's me today and you tomorrow, heißt das. Ja, also, heute ich, morgen du. Und nach laut Hwang Dong-hyuk wollte er einen Satz haben mit der Aussage, I'm the one inside the coffin today and you will be tomorrow.
Also, ich liebe solche Easter Eggs.
Ja, aber ja, war schon fies. Auf jeden Fall, ja. Habe ich mich gewundert, warum das eigentlich nicht mehr auf diesem ganzen Threads Squid Game Content thematisiert wurde, sondern ich eine der wenigen anscheinend war, die sich das gefragt haben und es auch nachgeguckt haben. Ja. Alright. Wir schließen das Kapitel Squid Game zunächst ab. Und Squid Game US werde ich ja im Podcast so gar nicht besprechen, weil es ist ja keine koreanische Produktion. Das heißt, fällt eigentlich gar nicht mehr unter Kino Korea Verantwortung, aber vielleicht in Spore Radio Verantwortung.
Das stimmt ja, tatsächlich, ja. Ich würde schon
wir
sagen.
Wir sind ja der Sci-Fi Podcast und das ist ja durchaus eine Dystopie, die wir da vor uns haben.
Ich bin schon.
Da bin ich gespannt drauf.
Okay, also vielen Dank, dass ihr mit mir gespielt habt. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr da draußen. Alex kann man bei Spore Radio hören, das wisst ihr ja schon. Und Alicia, dich kann man auch bestimmt mal wieder hier hören, aber wenn man etwas von dir sehen will, kann man das eben auf Instagram, auf deinem Account und auf deinem Travel-Account auf YouTube. Ich verlinke alles in den Shownotes. Was war das letzte Video, was du hochgeladen hast?
Ich glaube, ein Südkorea-Vlog aus Itaewon.
Okay, ja, schaut es euch alle an. Ich bin auch ein paar Mal zu sehen, ich glaube, 2-3 Mal war ich, glaube ich, in den Videos drin.
Ja, sogar im letzten Video. Schon. Da haben wir nämlich die Squid Game-Folge, die letzte, aufgenommen. Genau.
Ja. Ich cringe immer noch davor, wenn ich mich auf YouTube sehe, aber na, auch da ist ja was Großes in der Planung, also ich werde ja auch wahrscheinlich etwas auf YouTube starten, aber ist noch zu unreif, um darüber zu sprechen.
Ja, und bis dahin seht ihr ihn auf meinem Kanal. Genau.
Wenn ihr KinoKurier unterstützen möchtet, geht das zum Beispiel, indem ihr mir Kommentare schreibt auf den Podcast-Plattformen. Das sage ich natürlich immer, das sagt jeder Podcast-Creator und jede Kreatorin sagt das. Aber das ist wirklich wichtig. Mein letzter Kommentar ist schon ein bisschen länger her auf Apple. Deswegen schreibt mir doch gerne mal, wie ihr den Podcast findet. Vor allem freut mich das, wenn ihr den Podcast gut findet, wenn ihr das tut. Gebt mir Sterne auf Spotify und vor allem klickt mal auf SteadyHQ rein. Da gibt es nämlich ein Supportmodell für KinoKurier. Damit der Podcast immer weitergehen kann, ist es wichtig, dass ihr den Podcast auch finanziell unterstützen könnt. Das könnt ihr machen, entweder über Steady oder über PayPal. Ihr könnt dann auch dem Filmclub automatisch beitreten. Ihr werdet auf jeden Fall den Filmclub, Teil des Filmclubs und dürft dann oder könnt dann mit uns, mit dem Filmclub, einmal im Monat einen Film schauen über online. Wir gucken den Film zusammen und diskutieren dann darüber online. Wie das genau funktioniert, könnt ihr euch entweder in meinem Teaser anhören, den ich aufgenommen habe, im KinoKurier-Feed. Oder ihr klickt einfach mal auf Steady rein, da wird auch alles erklärt. Ihr kriegt auch ein Newsletter von mir und das alles für einen kleinen Beitrag von ab 3 Euro im Monat. Also es lohnt sich. Und jetzt sage ich nochmal, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitspielen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Thank you for everyone. Thanks for coming. 감사합니다. 밤이 늦었으니 집으로 돌아갑시다. 감사합니다. Let's go home.
Thank you.